Wer von euch wartet gern? Die wenigsten, nehme ich mal an. Ich denke, die einen von uns sind eher ungeduldig und wollen alles immer sofort gerade haben und sofort erledigt haben. Andere von uns haben eine Engelsgeduld. Die gehen meistens denen, die nicht warten können, ziemlich auf den Keks. Und wir nehmen also im Durchschnitt sind wir so dazwischen. Zwischen mega viel Geduld haben und solche, die einfach sehr ungeduldig sind. Dass unsere Gesellschaft die Fähigkeit und Bereitschaft zum Warten eher ein bisschen verloren hat, ich denke, da sind wir uns ziemlich einig. Das Warten hat sich auch in den letzten Jahrzehnten extrem verändert, denke ich. Das haben wir sicher auch der Technik zu verdanken. Ein Beispiel. Vor 30 Jahren, die einen von uns sind noch nicht 30, aber ich kann es euch sagen, es stimmt, was ich jetzt sage. Vor 30 Jahren hat man einander noch Briefe geschrieben. So richtige, auf Papier. Man hat den Brief zusammengelegt, hat den Brief in ein Kuvert getan, hat eine Marke draufgeklebt, die Adresse drauf und dann eben ab die Post. Ich habe 1991 im Urwald gelebt, in Peru, in Südamerika. Der Claudio und ich waren schon befreundet. Und die einzige Möglichkeit, dass wir Kontakt haben können, ist über Briefe. Konkret hat das so ausgesehen, wenn ich heute einen Brief geschrieben habe, Claudia, ihm erzählt habe, wie es mir geht, oder ihm eine Frage gestellt habe, ist es mindestens, wenn der Brief überhaupt ankommt, 3 Wochen gegangen, bis er meinen Brief gekriegt hat. Wenn er speditiv geantwortet hat, ich habe nicht gesagt, hätte. Ich habe gesagt, hätte. Und das hat er meistens. Dann ist es wieder mindestens 3 Wochen gegangen, wenn der Brief überhaupt ankommt, bis ich den in der Hand gelesen habe und habe lesen konnte. Das Blöde war einfach, ich nicht mehr gewusst, was ich vor 6 Wochen geschrieben habe. Also denke, was habe ich denn, was habe ich jetzt genau erzählt? Oder welche Frage habe ich gestellt? Also, da haben wir ein bisschen warten. Heutzutage wäre das kein Problem. Mit E-Mail, mit WhatsApp-Call, wenn man Internet hat, irgendwas auf der Welt kann man einander telefonieren und es kostet mir ja nicht einmal etwas. Es ist einfach gewaltig, die Entwicklung, die eigentlich so cool ist und gleich haben wir einiges auch verlernt, wie zum Beispiel das Warten. Oder auch, früher hatten wir Sparkessel. Wenn ich mir dann etwas kaufen wollte, dann hat man zuerst gespart. Und wenn man das Geld hatte, hat man sich dann das gekauft. Ob jetzt das ein Mars war, in meinem Fall, oder ob das ein Auto oder was auch war, man musste sparen und hat sich gekauft, wenn man sich jetzt leisten konnte. Heutzutage gehst du auf die Bank und hast relativ einfach, nicht mehr, ich habe noch nie einen geholt, aber hast einen Kredit und du kannst das kaufen, obwohl du das eigentlich gar nicht leisten kannst. Wir haben es heute schon ein paar Mal gehört, wir haben den ersten Advent. Wir haben es auch von Bea gehört, sie hat zum Igor und der Gianna angefangen erklären, was Advent eigentlich bedeutet. Ich habe im Internet folgende Erklärung gefunden. Ursprünglich entsprach der Begriff Advent dem griechischen Begriff Epiphaneia, das heißt Erscheinung, und bedeutet die Ankunft, Anwesenheit, Besuch eines Amtsträgers, insbesondere die Ankunft von Königen oder Kaisern oder einer Gottheit im Tempel. Dieses Wort übernahmen nun die Christen, um ihre Beziehung zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes, zum Ausdruck zu bringen. Die Adventszeit war seit dem 7. Jahrhundert, schon so viele her, eine 40-tägige Fastenzeit. Hätte es kein Buffet gegeben am 1. Advent. Die alte Kirche auf die Tage zwischen dem 11. November und dem ursprünglichen Weihnachtstermin am 6. Januar festlegte. Also der 11.11. am Morgen um 11.12 Uhr, das ist uns dort oben nicht so bekannt wie im Unterland. Fastenzeit, Fasnachtszeit, die anfängt. Wir feiern immer am 6. Januar, die einen feiern das noch, je nach Christentum, wo man lebt. Bei uns geht es eigentlich nur noch 24 Tage, wo man wartet. Aber seit Jahrhunderten von Jahren verbringt fast ein Fünftel der Menschheit, also entweder einen Monat oder eben mindestens 24 Tage, mit Warten. Man kann das für unsinnig halten oder vielleicht einfach als schlicht eine liebgewonnene, schöne Tradition. Aber man kann daraus schliessen, wenn man das seit x Jahrhunderten macht und ein Fünftel fast von der Menschheit, dass das, auf was man wartet, extrem wichtig ist. Wenn man die Zeiten wechselt, für Gott ist das Warten keine grosse Sache. Es gibt das Sprichwort, Gottes Mühlen mahlen langsam. Und Gott hat offensichtlich kein Problem mit Warten. Er hat auch kein Problem mit uns als Menschen warten zu lassen. Bis der passende Zeitpunkt gekommen ist für das Ereignis, das wir vielleicht darum gebetet haben oder darum erwartet. Und das ist nicht nur in unserem persönlichen Leben so, sondern das ist eigentlich schon in der ganzen Menschheitsgeschichte ist das zu sehen. Auch in der Geschichte von Gott mit dieser Welt, was die Erlösung, was die Rettung betrifft. Und die erste lange Wartezeit, die hat schon im Alten Testament angefangen. Gott hat dort immer wieder ausrichten lassen, dass irgendwas, wenn einmal der Messias kommen wird, wo Menschen von ihrer Schuld und von dieser Trennung von Gott, das ist ja das grösste Problem gewesen, dass Menschen mit dem Gott nichts mehr wollen zu tun haben, dass er die Trennung wieder aufhebt und dass er sein Volk Israel erlöst. Und wisst ihr, wo die Wartezeit angefangen hat? Genau, das ist schon im Paradies gewesen, gerade nach dem Sündenfall. Also die ersten Menschen, Adam und Eva kennen wir so aus der Bibel, die haben so eine innige, vertraute Beziehung zu Gott. Die sind per Du gewesen, sie sind zusammen spazieren. Also, wie cool muss das sein, wenn man mit Gott durch den Garten spaziert? Sie haben alles gehabt, was sie gebraucht haben. Alles. Eine sichere Beziehung zu ihrem Schöpfer, aber sie haben es völlig verkackt. Sie haben es echt vermasselt, die zwei. Weil sie das mal schon eigentlich Gott nicht ernst genommen, ihm nicht vertraut, dass er es gut meint. Sie haben den Eindruck gehabt, wir wissen es besser. Und sie haben, wie wir doch manchmal auch in unserem Leben, ihr Tun, ihr Machen selber bestimmen. Adam und Eva haben der Schlange, der Lüge, die Schlangen ihnen gesagt haben, mehr geglaubt als Gott. Und sie müssen Konsequenzen tragen. Und genau in dieser Situation redet Gott zur Schlange. Zum Feind, Teufel, wie wir ihm dem immer sagen. Und schon dort ist klar, dass Gott nicht denkt, Mist, jetzt haben sie die zwei vermasselt, das mache ich jetzt. Sondern schon dort hat Gott einen Plan gehabt zur Erlösung, dass die innige Beziehung wieder stattfinden kann. Er redet dort zuerst mal von der Hoffnung, von der Erlösung. Im 1. Mose 3, im Vers 15 lesen wir, ich, das sagt Gott, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Nicht ihren Nachkommen, das ist nicht Plural, sondern ist ein Nachkommen von dieser Frau. Der Nachkommen, der Sohn, der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. In diesem Bibelvers wird schon das erste Mal von Weihnachten berichtet. Ich finde das der Hammer. Und mit dieser Frau und ihrem Sohn ist schon die Rede von Maria und ihrem Sohn Jesus. Und der Nachkomme, wo aus dem Samen der Frau entsteht, der Nachkomme wird der Schlange so richtig den Kopf zertreten. Und der Jesus wird eines Tages kommen, wird den Feind besiegen. Und wir wissen, dass das wahr ist. Das ist damals vor so vielen tausend Jahren gesagt worden. Und wir können sagen, wir haben die Bibel, wir können es lesen, das ist passiert. Das ist im Karfreitag und an Ostern passiert. Es ist etwas, das Gott verheißen hat, das er erfüllt hat. Wir wissen aber auch, dass biologisch gesehen die Frau keinen Samen hat. Ich weiß nicht, einmal wir wissen, die Bibel macht keinen Fehler. Und die Bibelstelle zeigt schon ganz am Anfang der Bibel, darauf hin, dass das Kind nicht vom menschlichen Vater gezeugt worden ist, sondern dass es Gott selber war, dass es Gottes Geist war, der den Samen in Maria gelegt hat und dass sein Sohn, Gottes Sohn, auf die Welt gekommen ist. Aber bis das von der ersten Verheißung bis dann an Weihnachten passiert ist, sind x-tausend Jahre vergangen. Was man so ein bisschen schauen können, ist, 1800 Jahre bevor Jesus auf die Welt gekommen ist, hat der sterbende Jakob seinen Sohn, der Juden, mit dieser Verheißung gesegnet. Der Sohn Juda ist der Stammvater vom Stamm Juda. Wir wissen, Jesus war Jude, also er gehört dort in die Grossfamilie hinein. Es wird das Zepter von Juda nicht weichen. Und wir wissen, welche Person das Zepter in der Hand hat, das ist ein König. Noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme. Und der Held ist Jesus. Und ihm werden die Völker anhängen. Das steht schon 1800 Jahre vorher fest, die Verheißung, bevor Jesus gekommen ist. Machen wir einen Sprung später, 700 Jahre vor Christus, vor der ersten Weihnachten, hat der Jesaja, das ist ein Prophet vom Alten Testament, Folgendes gesagt, in Jesaja 7, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel, das heißt Gott mit uns, nennen. Nach weiteren 300 Jahren redet Gott wieder von dem Erlöser, der mal kommen wird. Malachi 3,1, was heisst, siehe, ich sende meinen Boten, dort redet er von Johannes dem Täufer, das war der Cousin von Jesus, damit er mir den Weg ebnet. Dann wird der Herr, den ihr sucht, unverhofft in seinen Tempel kommen. Der Bote des Bundes, das wäre Jesus, auf den ihr so sehnsüchtig wartet, kommt, spricht der Herr der Allmächtige. 400 Jahre vor der ersten Weihnachten. Und dann redet Jesus, redet Gott nicht mehr. Es gibt keine Prophetie mehr. Das Volk Israel wartet auf den ersehnten Retter, auf den Messias. Aber trotzdem, er redet folgende 400 Jahre nicht mehr. Kein Hinweis, keine Prophezeiung über den ersehnten Befreier, nichts, nada, niente. Und die Leute haben sich gefragt, ja, und jetzt? Wo ist denn der Gott? Er hat sich der abgemolden? Hat er seine Versprechungen und Verheißungen, hat er die vergessen? Haben wir falsch gehört? Oder haben die Leute falsches geredet? Gott redet nicht mehr. 400 Jahre lang nicht mehr. Mich nervt es schon, wenn jemand zwei Tage nach einem WhatsApp nicht antwortet. Oder auf ein Mail oder so. Und Gott redet 400 Jahre nicht mehr zu einem Volk, das sehnsüchtig auf die Erlösung wartet, auf Hilfe. Aber nur weil Gott nicht redet, heisst das noch lange nicht, dass er während dieser Wartezeit nicht am Arbeiten wäre, nicht irgendetwas am Bewirken wäre. Wenn Gott zögert mit der Antwort, mit dem Eingreifen, mit dem irgendetwas Handeln, dann ist es nicht so, dass er gerade abwesend ist in den Ferien oder ein Timeout hätte. Schauen wir uns doch an, was in diesen 400 Jahren, als er das letzte Mal geredet hat, bis Jesus gekommen ist, was Gott alles getan hat.
Erstes ließ Gott im 4. Jahrhundert vor Christus einen Samuel grüßen, die ganze Welt in 12 Jahren erinnern. Dann verbunden wir Griechisch zur Weltsprache, jede Erinnerung verstanden und sprach zumindest ein wenig Griechisch. Als zweites sorgte Gott dafür, dass das Alte Testament, das ursprünglich in Hebräisch verfasst worden war, ins Griechische übersetzt wurde. Die ganzen Geschichten, alle Prophezeiungen über den Messias waren als 180 vor Christus in der Sprache.
Während Gottes Volk wartete, war Gott mächtig am Wirken. Er hat einen Weg in dieser Zeit vorbereitet, damit seine Botschaft auf der ganzen Welt verkündet worden ist. Bis zu uns, bis ins Landwassertal. Und dann endlich, zu dieser Zeit, wo Gott schon lange festgelegt hat, passiert das, was Gott versprochen hat. Es steht im Galater 4,4. Aber dann, als die Zeit erfüllt war, denn wenn die Zeit reif war, nicht vorher, aber auch nicht spät, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Warum die Zeit erst dann erfüllt war, wo der römische Kaiser Augustus die berühmte Volkszählung gemacht hat, erfahren wir in der ganzen Bibel nie. Millionen von Juden haben mehr oder weniger intensiv auf den Moment gewartet. Und warum das Warten ausgerechnet jetzt das Ende ist, das wissen wir nicht. Gottes Zeitplan hat es so für richtig angeschaut. Und wir können sehr gut nachvollziehen, dass es für die Menschen, die so sehnsüchtig auf die Antwort, auf das Eingreifen von Gott gewartet haben, auf seine Antwort und so, das Ausharren, das an dieser Hoffnung festheben und nicht aufgeben, dass das viel Kraft gekostet hat, viel Ausdauer gebraucht hat. Aber Gott hat sein Versprechen gehalten. Zu seiner Zeit. Gott erklärt seine Art und Weise, wie er uns etwa warten lässt. Auf diese Art, für mich ein eine Antwort. In Jesaja 55 heisst es: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das heisst, wir müssen gar nicht überlegen und gar nicht uns Mühe geben, Gott will zu verstehen oder die Frage stellen, warum. Wir sind Menschen, er ist Gott. Die Bibel ist voll von Geschichten von Menschen, die müssen warten. Da ist zum Beispiel der Abraham und Sarah. Die haben die Verheißung gekriegt, Gott hat ihnen das versprochen, dass sie mal einen Sohn werden kriegen. Aber es ist Jahr um Jahr gegangen. Für Sarah heisst das Monat für Monat und das über Jahre und über Jahrzehnte. Und Sarah ist nie schwanger geworden. Also von der Hoffnung ist dann einmal vielleicht auch Wut und auch dann eine Enttäuschung und irgendwann vielleicht auch mal eine Resignation. Meine, Gott hat es versprochen, aber sie sind fast 100 gewesen, die zwei. Das heisst, die biologische Uhr von Sarah ist schon längstens die Batterie abgelaufen. Menschlich gesehen unmöglich, aber genau dann, wo es nicht mehr in ihrer Macht war, haben sie den Sohn gekriegt, den lang ersehnten Sohn. Oder das Volk Israel, der Gründungsvater, der Jakob, der hatte 12 Söhne gehabt. Die sind dann, wo eine Hungersnot kam, sind die mit ihrer ganzen Sippe auf Ägypten gezogen. Dort hat es noch Korn gehabt. Sie haben sich angesiedelt, sie haben sich unglaublich vermehrt. Sie sind aber zu Sklaven geworden von den Ägyptern, sind recht unterdrückt worden. Und schon der Abraham, also der Grossvater von Jakob, der hat die Verheißung gekriegt von Gott, dass das Volk Israel mal ins Land Kanaan, in das verheißene, das versprochene Land, werden einziehen, dass sie das als Eigentum werden kriegen, in der Freiheit sind und nicht mehr als Sklaven. Wisst ihr, wie lange die Israeliten als Sklaven in Ägypten gewartet haben, bis sie endlich befreit worden sind und richtig Land Kanaan haben können ziehen? Das sind 430 Jahre. Also das sind ein paar Generationen, das sind einige gestorben, die nicht ins verheißene Land gekommen sind. Und dann, wo sie dann endlich unter der Führung von Mose aus dem Land Ägypten, aus dieser Sklaverei, haben können ziehen, ist eine mega coole Story, müsst ihr mal nachlesen, es war eine Action dort. Sie sind sogar durchs Rote Meer durchgezogen, das verheißene Land wäre, ich sage jetzt wer, 200 Kilometer entfernt gewesen. Das ist ja heutzutage auch mit dem Velo, wäre das noch fast immer Tag erreichbar gewesen. Aber sie haben sage und schreibe 40 Jahre gebraucht für 200 Kilometer. Warum? Sie haben Gott nicht vertraut, sie haben es besser gewusst, sie haben gemützelt, sie haben ausgerufen. Da kommt mir gerade Adam und Eva in den Sinn. Die haben auch gemützelt, sie haben das Gefühl, Gott meint es nicht gut mit ihnen. Genau. Also sie haben es auch müssen warten. Im Neuen Testament gibt es zum Beispiel der Simeon und Hanna, die sind schon ältere Leute gewesen, die das Leben lang auf den Messias gewartet haben, auf den versprochenen Erlöser. Und dort, wo Jesus 8 Tage alt war, haben Maria und Josef in den Tempel gebracht. Und dann haben die zwei alten Leute das Baby dürfen in Hand nehmen. Sie haben so gerne ihre Gesichter gesehen. Das Strahlen, wenn endlich die Verheißung wahr wird und sie wussten, das ist der Erlöser. Oder der Paulus, das ist auch einer vom Neuen Testament, ein extrem intelligenter Typ, hat Theologie studiert, war reich, hat gut reden, er hat Christen verfolgt, hat sie umgebracht, weil er einfach so ein bisschen nicht das Ganze gesehen hat. Und er hatte so eine tiefe Begegnung mit Gott, das hat ihn umgehauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Hat sich umgekehrt, hat sich Gott zugewendet, hat sein Leben Jesus zur Verfügung gestellt. Und nachher 3 Jahre in der Versenkung. Man hört nichts mehr von Paulus. Keine Ahnung, was mit ihm dann gelaufen ist. Aber ich glaube, in dieser Zeit ist Wesentliches geschehen in seinem Leben. Weil er nachher so powerful sich für Gott eingesetzt hat. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ich denke, wenn man jetzt das Mikrofon umgibt, dann gibt es ganz viele Menschen unter uns, die ähnlich so aus ihrem Leben könnten erzählen. Das wäre jetzt mega spannend. Wir haben leider Zeit nicht dazu. Jahrelanges Warten auf eine Antwort von Gott oder auf sein Eingreifen. Das Ringen um eine Antwort, das Bitten um Heilung. Und dann endlich passiert es. Gott gibt eine Antwort. Er hört, Gebet, er öffnet die Türen. Er verändert die Situation. Spätestens dann denke ich, ich hätte mir gar nicht so viel Sorgen machen müssen. Also Gott antwortet schon, eigentlich hätte ich einfach mehr Geduld brauchen müssen. Spätestens dann. Vielleicht denke ich auch, Gott sei Dank habe ich nicht aufgegeben, Gott sei Dank habe ich nicht resigniert, sondern habe ich gewartet. Und die anderen wollen wir nicht vergessen, die immer noch am Warten sind. Und das Kompliment an euch, wenn ihr noch nicht aufgegeben habt, bleibt dran. Aber warum antwortet denn Gott nicht schneller? Warum greift er nicht früher ein? Und warum macht er mein Leben nicht einfacher oder leichter oder klarer oder ein bisschen schöner? Warum lässt er denn so schwierige Wartezeiten zu? Ich nehme jetzt hier mal einen Vergleich aus der Natur. Nehmen wir einen Waldpilz. Ein Pilz braucht 3 bis 5 Tage, um in seiner vollen Pracht sich zu entfalten. Und den Pilz kann ich im wörtlichen Sinn im Handumdrehen pflücken. Ich kann ihn ohne Problem vermüsseln und draufstehen. Ich kann ihn essen, aber an einem Pilz hast du wahrscheinlich eher nicht genug, außer das wäre ein Riesensteinpilz. Wir wissen, der Pilz allein langt eigentlich nicht. Das wäre der Pilz. Jetzt nehmen wir die Eiche. Da sieht es schon etwas anders aus. Je nach Art der Eiche ist die erst nach mehreren 100 Jahren ausgewachsen. Und dann kann sie bis zu 35 Meter hoch werden. Und dann gibt es solche, die auf ihre erste Blüte warten müssen. 40 Jahre etwa. Und Stieleichen, die entwickeln in dieser langen Entwicklungs- und Wartezeit sich so stark, dass sie ein segensreicher Baum wird für ganz viele Geschöpfe. Das hat mich so fasziniert, als ich das nachgelesen habe. Der Namenzusatz der Stieleiche bedeutet Kraft und Stärke. Und auch heute noch gilt die Eiche als Sinnbild für Standhaftigkeit, Stärke, Treue und Ewigkeit. Kein anderer Baum versammelt in seiner Präsenz so viele Lebensräume wie die Eiche. Über 400 Schmetterlingsarten und etwa 100 weitere Insekten haben sich auf die Eiche als Lebensraum spezialisiert. Und selbst im Totholz tummeln sich seltene Gäste wie Hirschkäfer, Heldbock oder Eremit. Die nahrhaften Eicheln dienen vielen Vögeln, Wild und Nagern als Winterfutter und wurden früher intensiv zur Schweinemaske verwendet. Und selbst dem Menschen dienten die stärkehaltigen Eicheln in Hungerzeiten als Mehl- oder Kaffeeersatz. Aus der Rinde gewonnene Extrakte lindern Magen-Darm-Beschwerden und Schleimhautentzündungen. Ein Baum, so vielfältig. Warum legt Gott so viel Gewicht darauf, dass wir warten? Ich könnte mir vorstellen, dass es darum ist, weil Warten können eine Tugend, eine Stärke in uns fördert. Etwas, was Gott mega wichtig ist. Und zwar Geduld. Warten bedeutet Geduld haben und dabei wachsen. Bevor etwas Gott für dich tut, tut er etwas in dir. Bevor Gott etwas für dich tut, tut er etwas in dir. Gott ist schon lange am Werk, aber wir fühlen es nicht, wir sehen es nicht, wir spüren es nicht. Wir gehen oft durch schwierige, schmerzhafte Prozesse, wo wir am liebsten eine Abkürzung nehmen oder sagen, es langt jetzt. Zeiten, wo wir zu Gott schreien und gleich keine Antwort kriegen oder auch keine Hilfe. Aber wenn wir ihn, wenn wir Gott in dieser Zeit wirken lassen und machen lassen, kommt Gott in deinem Leben und in meinem nie zu spät. Er antwortet spätestens früh genug. Und in dieser Zeit vom Warten sollen wir nicht einfach da hocken und Tümmli trüllen oder abwarten und Tee trinken. Wir sollen nicht passiv sein und dabei noch depressiv werden. Wenn Gott zögert, ist es nicht so, dass er nicht an der Arbeit wäre. Es ist so wie bei einem Bauer. Wenn der Korn aussät, dann muss der auch ein Weile warten, bis er irgendetwas einmal sieht, so ein bisschen für ein Güchsle. Er braucht Geduld, wenn er jeden Tag gehen go buddeln und schauen, wie weit ist es jetzt schon gewachsen. Er würde ein Pflänzchen futsch machen. Er vertraut einfach, dass zur rechten Zeit, dass da in dieser Erde schon etwas geschieht. Und irgendwann wird er es dann sehen. Gott sagt von sich selber, dass er ein Gott ist von der Geduld. Er hat immer und immer wieder Geduld mit uns Menschen. Gott sei Dank. Wäre das nicht so, es gäbe für uns alle keine Hoffnung mehr. Und im Hebräer 10, 36 heisst es, ziemlich deutlich, Geduld aber habt ihr nötig. Also ich will da niemandem auf die Füße stehen. Das steht in der Bibel. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Geduld haben, zum Warten, was Gott sagt, was er macht. Und dass wir dann das umsetzen und dann das Verheißen, was er versprochen hat, kriegen. Warten lehrt uns also Geduld. Und Geduld ist eigentlich nichts anderes als Glauben und Vertrauen. Drum, ich glaube, darum lässt Gott uns immer wieder warten. Sein Wunsch ist es, dass wir zu Eichen werden, standhaft sind. Die Eiche hat 3 bis 4 Meter tiefe Pfahlwurzeln. Menschen, die fest in Gott verwurzelt sind, die können auch für andere ein Segen sein, so wie die Eichen ein Segen für so viele andere sind. Wir können Friedensbringer sein, wir können Hoffnungsträger sein, wir können Ermutiger sein für andere. Und diese Wurzeln, der Glaube, das Vertrauen in Gott, das hebt und das treibt. Gerade auch in schwierigen und herausfordernden Wartezeiten. Oder wenn es stürmt, Bäume, die nur so Flachwurzeln haben oder gar keine Tiefe, die hauen um. Aber Bäume, die tiefe Wurzeln haben, in einem gesunden, guten Boden, dort verhebt es. Und unsere Lebenswurzeln, die brauchen einen guten Boden. Einen festen Boden, einen Halt. Das ist Gott allein. Und, was nicht so cool ist, aber ich bin überzeugt, so eine Lebenswurzel, die wachsen nicht dann, wenn es easy peasy läuft, sondern unsere Wurzeln werden dann stark, wenn es stürmt, oftmals. Und dann, wenn wir dort in Gott verwurzelt sind, dann wissen wir, es verhebt wirklich. Gott will nicht, dass unser Leben an einem Pilz gleicht. Nicht gegen Pilz, ich liebe Pilz. Aber er sieht einfach noch viel mehr in dir. Er hat so viel Kostbares und so viel Gutes in dich und in dein Leben hineingelegt, dass er eben auch Wartezeiten zulässt, weil er in dir etwas am Machen ist. Und das sind manchmal nicht so angenehme Prozesse, aber sie sind so wertvoll. Weil er in dir, in mir kann Verletztes heilen, was Menschen mir vielleicht angetan haben. Oder vielleicht bin ich selber immer so gegen eine Wand gelaufen. Er kann mir vergeben. Ich kann bereit werden, anderen zu vergeben. Er kann dich befreien von Belastendem, von Sachen, die dich einfach zurückhalten von dem Leben. Er kann zerstört wiederherstellen. Und und uns einfach in die Fülle hineinführen, als die Eiche. Ich will noch beten. Du guter Gott, du hast uns schon so oft warten lassen, immer wieder. Aber du hast immer wieder gezeigt, dass du uns nicht vergessen tust und dass du es gut meinst mit uns. Du bist Gott, wir sind Mensch und deine Gedanken sind so viel grösser als unsere. Aber deine Liebe ist bedingungslos. Ich danke dir, dass du uns, dass du keine und keiner für uns aufgegeben hast, sondern dass du immer wieder sagst, hey, ich bin da. Kannst kommen, du darfst mir vertrauen. Ich schaue für dich, ob es stürmt oder ob es gerade gut geht. Danke Gott, dass du uns kennst und ich bitte dich, dass du unsere Lebenswurzeln stärkst. Dass wir dich als den erkennen, der hilft, der da ist und zur rechten Zeit eine Antwort gibt. Danke vielmals. Amen.